»Ist dir auch nicht kalt, mein Mädchen?« fragte der breitschultrige Priester lächelnd. Seine tiefe Stimme hallte mit dumpfem Echo von den Felswänden der Schlucht wieder. »Ein bisschen schon, Bruder Lerak«, antwortete Alga, die sich alle Mühe gab, nicht allzu offenkundig zu zittern. Der Pelz, den sie nach ihrer Flucht aus dem Regenbogental einem Händler abgekauft hatte, sah zwar recht fadenscheinig aus, hielt jedoch erstaunlich warm. Von ihren Stiefeln und Fäustlingen ließ sich das leider nicht sagen, so dass ihre Finger bereits taub vor Kälte waren. Wenn sie doch bloß einen Zauber wüsste, der sie wärmte. Lerak sah sie mit gerunzelten Brauen an, stieß einen tiefen Seufzer aus und zügelte das Pferd. »Maelod sei mein Zeuge, aber wenn du dich weiterhin so stur stellst, bist du demnächst krank.« Daraufhin schob er polternd die Truhen auf dem Wagen hin und her, offenbar auf der Suche nach etwas. Eine der Kisten wäre beinahe auf Alga gekippt, die jedoch im letzten Moment zur Seite rückte. »Da ist es ja«, stieß der Priester zufrieden aus und reichte ihr ein eingerolltes Eselsfell. »Das hat mir jemand in Loska geschenkt. Ich wollte es schon wegschmeißen, doch da hat Maelod selbst mir in den Arm gegriffen. Und wie sich nun zeigt, aus gutem Grund. Damit dürfte deine Zitterei ein Ende haben.«
»Vielen Dank.«
»Gern geschehen, mein Mädchen«, erwiderte Lerak und griff nach den Zügeln. »Hü!« Der Wagen setzte sich wieder in Bewegung und rumpelte den gewundenen Bergpfad hinauf. Trotzdem meinte Alga, sie kämen seit Stunden nicht von der Stelle, denn obwohl sie bereits seit dem frühen Morgen unterwegs waren, hatten sie den Pass noch immer nicht erreicht. Der Wallach schleppte sich nur mit Mühe vorwärts, setzte die Hufe voller Bedacht und blieb häufig stehen, um neue Kraft zu sammeln. Dennoch war der Wagen besser als jeder Fußmarsch. »Was hättest du eigentlich gemacht, wenn ich dich nicht aufgelesen hätte?« fragte Lerak.
»Dann wäre ich nach Loska zurückgekehrt.«
»Das wohl kaum«, murmelte er. »Du bist ein dickköpfiges Kind, das löse ich dir von der Nasenspitze ab. Deshalb wärest du ganz bestimmt weitergestapft und am Ende irgendwo erfroren.«
»So kalt ist es nun auch wieder nicht.«
»Ein Blick auf dich reicht aus, um vom Gegenteil überzeugt zu sein«, erwiderte Lerak lachend. »Hey, zieh nicht so ein Gesicht. Ich wollte dich doch nicht beleidigen. Aber glaub mir, zu Fuß hättest du es nie bis Burg Donnerhauer geschafft. Dazu sind die Berge zu unwirtlich. Hier oben weht ein anderer Wind als unten in den Tälern.«
Das stimmte. Weiter unten war es selbst jetzt noch recht warm, ging immer noch Regen nieder, kein Schnee. Hier oben jedoch. Nach Algas Empfinden hatte sich der Herbst binnen weniger Stunden zum tiefsten Winter gewandelt.
»Ihr wisst nicht zufällig, wie lange wir noch bis zur Burg brauchen?«
»Das liegt allein in Maelods Hand. Aber vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wir die Burg auf keinen Fall. Morgen sieht die Sache dann schon anders aus.«
»Können wir in dieser Gegend denn irgendwo über Nacht Quartier nehmen?«
»Wir kommen bald zu einer Schenke. Hoffen wir, dass sich der Wirt nicht davon gemacht hat.«
Alga hüllte sich fester in den Pelz. Die lotrechten Felsen bedrängten die Straße, die hinauf zur Burg führte, von beiden Seiten. Wenige Büsche krallten sich förmlich in die Hänge. Auf dem braun-grauen Gestein lag Schnee. Ein wehmütiges Gefühl stieg in Alga auf. Noch nie in ihrem Leben war sie durch eine Gegend gezogen, die eintöniger und bedrückender gewesen wäre. Während des Anstiegs begegnete ihnen keine Menschenseele. Von Norden wollte niemand nach Loska, und die letzten Flüchtenden gen Norden hatten die Täler vor einer Woche verlassen. Nur die dümmsten Menschen blieben, voller Hoffnung, ihnen werde schon nichts geschehen, und auch diejenigen, die ohnehin nichts mehr zu verlieren hatten. Da Alga die letzten Menschen, die nach Norden gezogen waren, verpasst hatte, musste sie sich zunächst auf eigene Faust durchschlagen, denn im Gegensatz zu allen einfachen Menschen, die vor den Feinden tatsächlich nichts zu fürchten hatten, musste sie sich vor ihnen hüten. Die Nekromanten würden niemanden entkommen lassen, der über den Funken gebot.
»Woher bist du?« nahm Lerak das Gespräch wieder auf. »Aus dem Süden?«
Von ihrer Mutter, die tatsächlich aus dem Süden stammte, hatte Alga die wundervolle, goldschimmernde Haut und die dichten, schwarzen Wimpern geerbt. Deshalb vermuteten viele, sie sei in jenem Gebiet geboren worden, das an die Goldene Mark grenzte.
»Nein«, antwortete sie lächelnd, »ich komme aus Korun.«
»Und ich aus Alz.«
»Was macht ihr denn hier?« erkundigte sich Alga, so weit von zu Hause entfernt.
»Ich mag die Nabatora halt nicht.
Und was ist mit dir? Hast du keine Angst gehabt, als du allein unterwegs warst, Mädchen? In Zeiten wie diesen sind die Straßen nicht ungefährlich.
Auf den Straßen sind auch nur Menschen unterwegs, antwortete Alga gelassen, und die jagen mir keine Angst ein. Das entsprach der Wahrheit. Nach dem Angriff auf die Schule im Regenbogental fürchtete sie sich kaum noch vor etwas. Zumindest versuchte sie sich das einzureden. Tagsüber.
»Du solltest den Menschen nicht allzu viel Vertrauen entgegenbringen«, sagte Lerek, »denn zuweilen sind sie übler als die Untoten, die auf der Straße über einsame Frauen herfallen.«
Sie erschauderte und wollte nicht weiter über Gefahren nachdenken. Die Nacht brach rasch herein. Mittlerweile zeigte auch das Pferd Anzeichen von Müdigkeit und trottete immer langsamer vorwärts. Irgendwann sprang Lerek ab, schnappte sich die Zügel und stapfte voran, dabei aufmunternd auf das Tier einredend. Alga blieb noch eine Weile sitzen, machte sich dann aber daran, sich aus dem wärmenden Feld zu schälen und ebenfalls abzuspringen.
»Das lässt du hübsch bleiben«, verlangte Lerek. »Du bist schließlich leicht wie eine Feder.«
»Aber meine Beine sind schon ganz taub«, log sie. Lerek schnaubte bloß, redete aber nicht weiter auf Alga ein. Sie würde schon von sich aus wieder auf den Wagen klettern, sobald sie müde war. Alga hatte den Kutschbock jedoch aus einem bestimmten Grund verlassen. Sie wirkte heimlich einen Zauber, der die Kräfte des Pferdes wiederherstellte, und berührte mit zarten Fingern die Flanke des Tieres. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten.
»Was ist denn auf einmal mit dem alten Klepper los?« rief Lerek. »Der ist ja wie ausgewechselt. Wahrscheinlich ahnt er, dass er bald in einen Stall kommt. Melot sei Dank!«
Lächelnd kletterte Alga wieder auf den Wagen. Das Einzige, was sie jetzt noch bedauerte, war, dass sie Lerek und sich selbst nicht auch ein wenig neue Kraft schenken konnte. Als die Nacht vollends über die Berge herabgesunken war, spendeten weder der Mond noch die Sterne Licht, so dass die beiden noch eine geschlagene Stunde in finsterster Dunkelheit weiter bergauf ziehen mussten. Als sie abermals eine scharfe Kurve hinter sich gebracht hatten, schimmerte ihnen warmes Licht entgegen.
»Da wären wir«, stieß Lerek aus.
Alga rang sich ein Lächeln ab. Die Müdigkeit hatte sie fest in keineswegs zarte Arme geschlossen, weshalb sie nur noch einen Wunsch verspürte, auf der Stelle einzuschlafen. Der Weg erweiterte sich zu einem größeren Platz. Kiefern säumten ein Haus mit schneebedecktem Dach, drei Scheunen, einen Pferdestall und ein Hühnergehege.
»Du wartest hier, Mädchen«, verlangte Lerek. »Ich will erst mal sehen, ob wir nicht mit unliebsamen Überraschungen rechnen müssen.«
Zwischen all den Truhen und Kisten zog er einen knorrigen Ast hervor, der stark an eine Keule erinnerte.
»Das ist nur für alle Fälle«, erklärte er mit einem verlegenen Lächeln, als er Algas fragenden Blick